Onkel Said war bereits im Wohnzimmer. Mona saß unverändert auf dem Sofa. Sie schaute sofort zu mir, als ich eintrat. Das Tablett mit den Tees stand noch unberührt da. Ich sagte, ich frische den Tee auf. Onkel Said meinte, das brauche ich nicht. Zumindest nicht für ihn. Er würde gleich, wenn meine Mutter zurück sei, gehen. Ich setzte mich zu Mona aufs Sofa. Die Stille im Raum machte mich unruhig. Schließlich fragte Onkel Said, ob ich zufrieden sei in Berlin. Ich sagte, dass es mir dort gefalle. Mona knetete ihre Hände und schaute auf den Teppich. Onkel Said stand vor der Balkontür. Wir warteten auf Mutter. »Du hast mir mal ein blaues Schweizer Messer geschenkt«, sagte ich zu meinem Onkel. »Ah ja?« fragte er. »Ein Klappmesser«, erklärte ich ihm. »Vor 11, 12 Jahren vielleicht.« »Jedenfalls hat es sich jetzt als nützlich erwiesen«, sagte ich. Ich wusste nicht so recht, weshalb ich das erzählte. Vielleicht, weil ich die Stille schlecht aushielt oder doch, um eine Verbindung zu ihm aufzubauen. Ich sagte, »In den ersten Monaten in der Wohnung in Berlin hat ständig etwas gefehlt. Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs. Und dieses Messer hat mir ganz schön ausgeholfen. Jetzt ist es immer noch unser Korkenzieher. Aber nicht mehr aus Not, sondern mehr aus nostalgischen Gründen. So wie ein Springmesser, das mir Baba einmal kaufte, unser Brieföffner ist. Beim Öffnen einer Weinflasche oder einer Dose Erbsen muss ich an dich denken.« Mein Onkel nickte. Er lächelte sogar ein wenig. Ich erkannte in ihm meinen Vater, auch wenn sie sich nicht sehr ähnlich sahen. Mein Onkel hatte noch volles Haar, dessen Ansatz ihm bis in die Stirn wuchs. Er stand sehr aufrecht, wie auch mein Vater immer aufrecht gestanden hatte. Seine Augen waren dunkel, fast schwarz. Er war zwar glatt rasiert, aber sein Barthaar war so kräftig und dick, dass immer ein grauer Schimmer auf seinen glänzenden Wangen zurückblieb. Die Nase war groß, wenn auch nicht ganz so markant wie die meines Vaters. Er lächelte mich an, und das hatte, meine ich, wenig mit dem blauen Taschenmesser zu tun. Ich hörte die Tür zufallen. Sebastian war gegangen. Mutter kam zurück ins Wohnzimmer, sah das Tablett mit dem kalten Tee, fragte mich, weshalb ich ihn nicht aufgefrischt hätte. »Mein Onkel wollte gehen«, sagte ich. Beim Hinausgehen schaute Onkel Said mich eindringlich an und sagte, »Son, önem listen.« Dabei sprach er sonst fast nie Türkisch. Er ist recht nicht mit mir, höchstens mit meiner Mutter. Ich wusste, dass er damit Mona meinte. Er meinte, übersetzte ich mir, dass ich auf mich aufpassen solle, darauf achten, was für mich und meine Zukunft wichtig sei, und weniger den Wünschen und Vorstellungen anderer entsprechen wollen, auch nicht, wenn es um die Frau gehe, mit der ich zusammen war. Sein Satz traf mich. Nicht wegen des Inhalts, sondern weil er ihn stellvertretend für meinen Vater gesprochen hatte. Das merkte ich sehr deutlich. Er, der als Onkel kaum präsent gewesen war in meinem Leben, hatte an meines Vaters Stelle den Zeigefinger gehoben. Nicht mahnend, im Gegenteil, väterlich zart. In all den eben vergangenen Jahren meiner Jugend, in denen ich verliebt war, glücklich, unglücklich, in denen es Momente der Wut und Verzweiflung gegeben hatte, nie hatte mich die Zärtlichkeit eines erwachsenen Mannes aufgefangen. Das, was mein Onkel zu sagen hatte, bahnte sich seinen Weg direkt zu mir. Mein Onkel, der Übermittler einer Botschaft, gesandt von meinem Vater an der Schwelle des Jenseits, die er nicht übertreten mochte, ehe sein Waisenkind nicht ausgestattet war mit Zärtlichkeiten und Sprüchen, mit Schreien und Sternen, derer es nicht vieler bedurfte, aber auf die nicht ganz verzichtet werden konnte, um ein wenig unbeschadet durchs Leben zu kommen. Mona bekam, obwohl neben mir sitzend, nichts davon mit. Meine Mutter stand schon im Flur, um meinen Onkel zu verabschieden, hörte vielleicht, was er gesagt hatte, denn ihr entging für gewöhnlich nichts, kommentierte es aber nicht. Ich verspürte keinen Impuls der Ablehnung, was mich überraschte. Im Gegenteil. Mir nahmen diese Worte eine Last, verringerten einen Kummer, der noch von dem Streit mit Mona am Morgen auf der Fahrt hierher zurückgeblieben war, auch wenn ich bis eben nicht mehr an ihn gedacht hatte. Ein Satz, der mich begleiten würde wie die Inschrift unter den Segenspfändern. Worte, die nichts weiter aussagen als das, was ich in sie hineinlegte, und die doch schützten, heilig, weil sie fast transzendent waren, vom äußersten Rand des Weltinnenraumes gesendet. San Önam Lissin. Die Betonung auf dem ersten Wort, auf dem Du. Du bist wichtig. Mutter und ich brachten ihn zur Tür. Ich frischte endlich unseren Tee auf. So nannten wir das, auffrischen oder erneuern. Yeni Lemek. Endlich saßen wir zu dritt im Wohnzimmer. Meine Mutter ließ sich nichts anmerken, aber ich sah, dass sie weinte. Nicht ihre Augen tränten, ich sah ihr Herz. Seltsam, sagte sie zu Mona. Ich bin immer allein. Auch Yunus kommt ja fast nie. Und jetzt, wo du zum ersten Mal hier bist, noch keine 5 Minuten in unserer Wohnung, steht Yunus Onkel in der Tür. Als würde er hier immer ein- und ausgehen. Als würden hier Menschen herkommen und da sein für mich. Niemand war eine Hilfe, mein Kind, sagte sie zu Mona, die zu meiner Mutter schaute und ihr das Einzige zu geben versuchte, was sie im Augenblick zu bieten hatte, ihre Aufmerksamkeit. Ich kannte die Stille gut, die hier entstanden war, aber das hieß nicht, dass ich mich in ihr zurechtfand. Später lag ich mit Mona auf dem Schlafsofa, dessen ungemütlich harte Polster meinem ohnehin empfindlichen Schlaf nicht gut bekamen. Wir legten den Tower meines ersten Computers, der in dieser Wohnung in meinem alten Zimmer noch herumstand, unter das Fußende des ausgezogenen Sofas, weil die Stützleiste dort weggebrochen war. Das führte zu einer leichten Schrägstellung des Schlafplatzes. Auch war ich die Geräusche hier nicht mehr gewohnt. Die laute Therme in der Küche, die alle paar Stunden aufbrauste. Das Wasser, das in den Heizungsrohren keuchte. Ich lehnte gegen die Sofalehne. Mona lag halb auf mir. Es war nicht sehr spät, aber alles schlief. Ich nicht, wir nicht. Es war heiß, jedenfalls heißer als in Monas Wohnung oder in meiner. Wir hatten die Decke zur Seite getreten. Zum ersten Mal seit Jahren lag ich nicht allein in diesem Zimmer. Mich beruhigte Monas Anwesenheit, die Atembewegung ihres Körpers, die ich an meinem spürte. Das langsame Auf und Ab. Am nächsten Tag fuhren wir wieder zurück. Der Abschied von meiner Mutter neben der Litfaßsäule gab mir wie jedes Mal einen Stich. Meine Mutter war allein. Meine Mutter hatte geweint. Ich hatte es auf einem Foto auf ihrem Telefon gesehen, als ich eine Einstellung für sie ändern sollte. »Warum hast du dich beim Weinen fotografiert?«, fragte ich. »Um mich zu erinnern«, sagte sie. Manchmal besuchte ich Mona bei ihrer Arbeit. In dem Raum mit Hüten im Lager des Geschäfts dachte ich an Vater. Ich war mir sicher, dass er auch einmal in einem Raum gelegen und darüber nachgedacht hatte, sein Leben zu beenden. Ich schaute zwischen 2 Filzhüten hindurch. Mona lag in der Ecke des Raumes zwischen Hüten und starrte aus der Luke auf die nasse Straße. Ich drehte mich aus den Kissen und schob Hüte zur Seite, kroch rüber zu ihr. Im Halbdunkel sah ich ihre Augen nicht. Nur die schräge Haltung ihres Kopfes und die müde Zärtlichkeit in ihrer Stimme verrieten mir, dass sie geweint hatte, während ich in den Kissen lag und mich an der Stille des Raumes schnitt. »Wo bist du nur, Yunus?«, fragte sie. Dreispitz, Schinderhannes Trachtenhut, Borsalino-Hut, Burgard-Hut, Rollhut, Anlasshut, Zylinder, Melone, Tirolerhut, Glockenhut, Porkpie, Damenwesternhut, Ballonmütze, Baskenmütze, Cabrio-Mütze, Dockermütze, Fliegermütze, Schalhaube, Schirmmütze. Mona und ich waren jetzt beide nicht mehr sichtbar füreinander. Zwischen uns stand der Schreibtisch. Wir lagen auf dem Boden. Zwischen uns das ganze Weltall. Ich merkte bald, dass ich nicht atmete. Ich fragte mich, wie lange schon? Wie lange konnte ein Mensch es aushalten, ohne zu atmen? Länger als 2 Minuten? Wenn ich versuchte, meinen Atem anzuhalten und dabei auf die Uhr schaute, schaffte ich gerade mal 1 Minute. Ich wusste, dass ich das trainieren ließ. Ich hatte von Freitauchern gelesen, die es ohne Sauerstoffflasche bis zu 100 Meter in die Tiefen des Meeres schafften. Ich hatte das nicht trainiert. Ich konnte meinen Sauerstoffverbrauch nicht steuern. Aber ich tauchte, ohne zu atmen, 100 Meter in die Tiefen von Monas Zimmer. Hieß es nicht auch, dass Menschen in Notsituationen unermessliche Kräfte entfalten würden? Eine Mutter, die plötzlich ein Auto anhebt, um ihr Baby zu retten. Eine 80-jährige Frau, die Soldaten in die Flucht schlägt. Es gab diese Geschichten. Man erzählte sie wie Mythen. Mona und ich waren in einer permanenten Notsituation gefangen, ohne es jemals geübt zu haben. Was war die Not, frage ich mich heute. Lag es am Sterben meines Vaters? Oder war es die Unbeholfenheit im Lieben? Sterben, lieben. Ohne zu wissen, wie ich das tat, hielt ich minutenlang die Luft an. Mir fiel auf, dass ich nicht atmete. Aber ich wusste nicht, zu diesem natürlichsten Mechanismus, der von allein funktionierte, wie der Herzschlag, zurückzukehren. Welche Muskeln ich bedienen, welche Bewegung ich vornehmen musste, um Luft zu bekommen. Ich öffnete meinen Mund nicht. Ein Krampf öffnete ihn. Dennoch gelangte keine Luft in meine Lunge. Auch meine Glieder konnte ich nicht bewegen. Nicht meine Arme, nicht die Beine, nicht einmal die Finger, nur die Augen waren noch beweglich. Das Rechte fiel bald zu. Nicht ich schloss es. Es versiegelte sich selbst. Ich war nur noch ein Auge in der Welt, atemlos, gefangen im Käfig meines Körpers. In dieser Ewigkeit im Weltall suchte ich meinen Vater. Ich traf meine Mutter. Ich sah sie. Sie sah mich nicht. Sie war allein. Sie kämpfte. Sie saugte den Schleim aus dem Körper meines Vaters. Sie hob ihn an, wendete ihn, deckte ihn zu. Sie legte sich erschöpft auf das Sofa im Wohnzimmer. In jener Wohnung in Hannover, die ein Komet geworden war und im luftleeren Raum fiel und fiel. Ich war mir sicher, dass ich nicht eine Erinnerung sah oder eine Fantasie, sondern tatsächlich meine Mutter in diesem Augenblick. Sie lag auf dem Sofa im Wohnzimmer des Kometen. Ich dachte, es würde ihr das Herz brechen, mich so zu sehen. Das, was von mir geblieben war. Ein Auge im Hinterhaus. Ich durfte hier nicht liegen. Ich durfte nicht nur ein Auge sein. Das unausgesprochene Versprechen durfte ich nicht brechen, nämlich auf mich aufzupassen und nicht nach dem Fall meines Vaters und der Unermüdlichkeit meiner Mutter hier zu liegen, im Staub, in der Dunkelheit. In der Ewigkeit im Weltall suchte ich meinen Vater. Ich wollte von ihm wissen, ob er auch einmal jung gewesen war, ob er sich die Dinge zu Herzen genommen hatte, ob er geweint hatte in einem Park in der Nacht. Ich wollte wissen, ob er wusste, wie man den Atem danach wieder aktivierte oder ob am Ende immer die Apnoe lauerte. Ich wollte seine Absolution für meinen Fall. Aber ich fand ihn nicht. Ich schloss das letzte Auge. Yunus, atme. Atme mit mir. Mona hielt meinen Kopf. Luft füllte meine Lunge. Ich tat nichts dafür, das geschah von allein. Mona, sagte ich habe den ganzen Tag nichts getrunken. Ich auch nicht, sagte sie und sprang auf, holte uns ein großes Glas Wasser, gab mir zu trinken, trank den Rest selbst. Das Wasser war eine Kälte, die in meine Brust zog, wohltuend. Ich richtete mich ein Stück auf. Mona umfasste mich. Ich lehnte in ihrem Arm. »Was machen wir nur?« flüsterte sie. »Wie spät ist es?« 2 Uhr.« »Komm, lass uns hinlegen. Komm mit ins Bett.« »Ich kann nicht schlafen«, sagte ich, »aber wach sein kann ich auch nicht.« »Ich kann auch nicht schlafen«, sagte sie und... »Ich mach uns einen Film an, Abut de Souffle. Den magst du doch.« Wir schauen auf die Bilder, auf Paris. Ich spürte den Ansatz eines Lachens in meinem Gesicht, eines abgebrochenen Lachens, das ich nicht ganz ausführen ließ. »Irgendwie waren wir auch gerade ganz schön außer Atem, oder nicht?«, sagte ich. »Siehst du«, sagte Mona, Wir sind nicht die Ersten, denen das passiert. Sie holte den Bogartut aus dem Schrank und setzte ihn auf und lehnte sich in die Kissen an der Wand. Und ich legte meinen Kopf auf ihre Brust. Und auf dem Bildschirm von Monas kleinem Röhrenfernseher legten Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg ihre Lippen lange aufeinander, ohne den Kuss ganz auszuführen. Wir hatten alle Lichter ausgeschaltet. Nur noch die Schwarz-Weiß-Bilder des Films rollten über uns, während wir dalagen. Sie mit Hut, ich mit zerzaustem Haar, im Unterhemd. Ich wachte auf und war nackt. Mein Herz klopfte. Mona war auch nackt. Im Dämmerlicht sah ich zwischen ihren Strähnen ihren Mund, der mich umschloss. Sie sah zu mir und zog mich dann an sich. Am Morgen suchte ich meine Sachen auf dem Teppich zusammen. Mona machte ein Foto von mir mit ihrer Digitalkamera. Ich war noch nackt, bis auf ein Unterhemd, in Bewegung, drehte mich eben von einer Seite zur anderen, auf der Suche nach meiner Wäsche. Das Bild war gelblich geworden im schwachen Licht ihres Zimmers, in der Dunkelheit der Morgendämmerung. Ich war verschwommen, fast nicht da. Durch die Bewegung schaute ich auf dem Bild gleichzeitig nach links und rechts. Aber die Gleichzeitigkeit machte mich durchsichtig, fast unsichtbar im Gelb jenes ofenbeheizten Zimmers. Ich löste mich auf, wurde ein Geist. Und ich las Vater aus dem Heiligen Buch vor. Der Feinfühlige forderte Abraham auf, seinen Sohn zu töten. »Hier bin ich«, sagte Abraham, als er gerufen wurde. Er berichtete seinem Sohn die Vision. Der Sohn führte den Vater zu dem Holz, aus dem der Altar gebaut werden sollte. Auf den fertigen Altar legte der Sohn seinen Kopf und machte den Hals frei. Er spürte die Klinge des Messers an seiner Halsschlagader. Die einen sagen, ein Widder wurde geschickt, die anderen sprechen von einem Lamm. Die einen sagen, es war Isaak, die anderen sagen, es war Ismael. Und ich las. Sie brachten Jakob das blutige Hemd seines Sohnes, da erblindete er. Der Antragsteller, dessen Personalien oben eindeutig aufgeführt sind. Da der Antragsteller, dessen Personalien oben eindeutig aufgeführt sind und dessen Lichtbild oben aufgeklebt wurde und welcher die staatlichen Abschlussprüfungen unserer Oberschule, an denen er als Schüler unserer Oberschule teilnahm, mit Erfolg bestanden hatte, mit seiner Bekanntmachung in der Ausgabe Nummer 34 der in Mardin erschienenen Zeitung Shafak, datiert vom 7.7.1965, zum Ausdruck brachte, dass ein Abschlusszeugnis vom 5.8.1957, Nummer 94, in Verlust geraten ist, wurde ihm für die einmalige Ausnahme diese Diplomkopie gemäß dem 113. Artikel der Schulordnung ausgestellt und ausgehändigt. Den 15.07.1966, Amtssiegel und Unterschrift, Direktor der Oberschule in Mardin, A. Mustafa Ural. Die sinngemäße Richtigkeit vorstehender Übersetzung ist bestätigt. Hannover, den 11.03.1984, allgemein beeidigter Dolmetscher für die Gerichte und Notare des Landesgerichtsbezirks Hannover, Görkem Ataman. Neben den Ärzteberichten aus dem Sommer 1996 und den folgenden Monaten findet sich in der Mappe meines Vaters ein Briefverkehr mit Versicherungen, die schließlich auch das verloren gegangene Abiturzeugnis meines Vaters einfordern. An Görkem erinnere ich mich. Er hatte, heißt es, einmal einen Aufstand gemacht, weil ich in seiner Wohnung in Ricklingen eine Mokkatasse zerbrochen hätte. Mutter erzählte, dass mein Vater ihm das vollständige Mokkaset ersetzt und danach jahrelang nicht mit ihm gesprochen habe. »Du möchtest wirklich 100 Mark dafür, dass du deinen Stempel auf diesen Wisch drückst?«, fragte Vater Görkem, während er das Blatt in eine Klarsichtfolie schob. »Das sind die Gebühren. So steht es in der Tabelle. Seke, was willst du von mir?« »Sag mal, Görkem, wie lange kennen wir uns schon? Seit mehr als 10 Jahren, oder?« »Ja, und? Soll ich deshalb umsonst arbeiten? Außerdem kannst du die Gebühr doch von der Steuer absetzen.« Seki schmiss ihm sofort einen Fluch auf Arabisch an den Kopf. Görkem tippte mit den Fingern ungeduldig auf das Holz des Schreibtisches. Du hast mit deinen kleinen Stempeln doch schon über 1 Million Mark verdient, seit wir uns kennen, weil du damit immer schön abkassierst von unseren Landsleuten. Du hast dich bereichert an der Schikane der Behörden. Seki, was willst du von mir? Ich will dir nur eine Frage stellen. Warum wohnst du immer noch in so einem hässlichen Hochhaus in einer winzigen Wohnung in Ricklingen? Du bist reich. Was ist los mit dir? Die beiden Männer schauten sich in die Augen. Görkem, hinter dem Schreibtisch sitzend, sein fetter Bauch drückte gegen die Schreibtischkante. Lass mich in Ruhe, Seki. Wir hatten das doch schon. Ich mag es halt, das Geld auf dem Konto zu wissen. Ich schlafe besser. Außerdem fehlt es mir an nichts in meiner Wohnung. Du bist ein verfluchter Geizhals, das bist du, sagte Seki, mehr liebevoll als wütend, aber hart genug, so dass Görkem keineswegs mit einem Lächeln antwortete, sondern indem er mit den Schultern zuckte. Was hältst du davon, sagte Seki, wenn du am Wochenende bei uns vorbeikommst und ich mache dir Bulgur? Du sparst deinen Abendessen und lernst den kleinen Yunus kennen. Die Fahrkarte für die Straßenbahn musst du natürlich selbst kaufen. Seki bereitete seinen berühmten Bulgur zu, mit Gemüse und Fleischbrühe und Paprikamark. Senam machte einen Salat. Sie werkelten zusammen in der kleinen Küche. Seki sagte, »Du magst vielleicht die bessere Mathematikerin sein, aber ich bin der Koch von uns.« »Wenn du meinst«, sagte Senam lautlos lachend, während sie die klein gehackte Petersilie mit den Zwiebeln vermengte. »Na gut«, sagte Seki, der das Feuer der Herdplatte hochfuhr, um den Bulgur stärker anzubraten. »Ich kann auch beim Kochen nicht mithalten, aber ich mache den besten Bulgur.« »Das musst du nicht aussprechen«, lachte Senam. »Die ganze Welt weiß das. Trotzdem frage ich mich, ob du für eine ganze Kaserne kochst. Hast du nicht gesagt, es kommt nur Görkem?« »Ja«, sagte Seki, »und der soll ordentlich was zu essen bekommen. Sonst lohnt sich ja die Straßenbahnkarte nicht, die er einlösen muss.« »Kannst du bitte nett sein zu ihm heute Abend? Einmal bekommen wir Besuch. Ich will, dass es schön wird.« »Oh, ich werde so nett sein. Du wirst noch staunen.« Görkem klingelte gegen 20 Uhr. Senam hatte Yunus, mich, schon schlafen gelegt. Seki hatte gerade den Tisch fertig gedeckt. »Komm rein«, sagte er und stellte den dampfenden Topf mit Bulgur auf den großen Esstisch im Wohnzimmer. Senam hatte die Kristallschalen für den Salat neben die Teller gestellt, glücklich, dass sie endlich mal zum Einsatz kam. Seki öffnete einen Rosé. Kaum etwas passe besser zu seinem würzigen Bulgur in Paprikamark. Vielleicht der Rotwein aus Mardin. Aber wo solle man den hier finden? Senam zündete die Kerzen an. Die Schatten der drei bewegten sich auf der weiß gestrichenen Raufasertapete. Senam freute sich über die gestikulierenden Schattenhände. Vater erzählte Anekdoten. Sie tauschten sich über die geheimsten Urlaubsorte in der Türkei aus. Seki sagte, er würde gerne eine Pension am Meer betreiben in Kıskalesi. Görkem stöhnte und grunzte beim Essen, sagte, dass Seki wirklich nicht zu viel versprochen habe. Dies sei mit Abstand der beste Bulgur, den er je gegessen habe. Immer wenn sein Teller leer war, tat Seki ihm wieder auf. »Iss, mein Freund, iss nur!« Senam staunte, wie der große Topf leerer und leerer wurde. »Vielleicht ein bisschen mehr Salat?« sagte sie. »Der Bulgur gehe im Magen ja noch auf.« »Ach, Quatsch«, sagte Seki. »Bulgur hat noch niemanden geschadet. Der Topf muss leer werden.« »Seki«, rief Senam. »Wo liegt das Problem?« sagte Seki. »Man lebt nur einmal«, und tat Görkem haufenweise Bulgur auf, dem schon längst der Schweiß auf der Stirn perlte. Seki setzte sich kaum noch, weil er so geschäftig mit dem Auftun war. Es fehlte nicht viel und er würde Görkem aus dem Topf mit dem großen Löffel füttern. Görkem öffnete mit einem entschuldigenden Blick zu Senam den Kragen seines Hemdes. Senam holte ihm weitere Servietten, damit er den Schweiß abtrocknete. Dann entschuldigte sich Görkem und ging aufs Klo. Senam flüsterte Seki zu, »Seid ihr beide wahnsinnig geworden?« »Ach, lass den guten Mann«, sagte Seki. Da hörten sie einen Knall im Badezimmer. Beide sprangen auf und rannten ins Bad. Görkem wälzte sich auf dem Boden. »Ich kriege keine Luft mehr«, sagte er atemlos mit gepresster Stimme. Ein Krankenwagen brachte Görkem ins Clementinenhaus um die Ecke. Der Topf war fast leer gegessen. Von Senams Salat mit Petersilie und Sumak war noch einiges übrig. Sie räumten schweigend den Tisch ab. Dann setzte sich Senem aufs bordeaux-rote Ledersofa und Sekir öffnete die Balkontür, sah in die Nacht und zündete sich einen Zigarillo an. »Was, wenn ihm etwas passiert?« sagte Senem. »Mach dir keine Sorgen«, sagte Sekir. »Den kannst du vom Hochhaus schmeißen und er landet unten auf allen Vieren und macht einen gemütlichen Abendspaziergang. Jedenfalls nimmt er kein Taxi.« Sekir hustete, weil er sich vor Lachen am Rauch verschluckt hatte. »Wie kannst du nur lachen?« fragte Senem. »Dein Freund liegt im Krankenhaus, weil er zu viel von deinem Bulgur gegessen hat.« Da brach es aus Sekir heraus. Er ließ sich auf den Sessel neben der Balkontür fallen und klopfte sich auf die Schenkel. Senem starrte ihn an, bis er sich etwas beruhigt hatte. »Ich fasse es nicht«, sagte sie. »Ich verstehe es erst jetzt. Du hast es extra gemacht.« Sekir grinste sie an, sagte noch, sie solle jetzt aufhören. Es sei eh völlig überzogen gewesen, ihn ins Krankenhaus bringen zu lassen. Nach einem Mineralwasser wäre schon alles wieder gut gewesen und er hätte wahrscheinlich wirklich noch den ganzen Topf leer gemacht. Senem schüttelte den Kopf, konnte aber nicht umhin, selbst ein wenig zu schmunzeln. Dann wachte ich auf und weinte und meine Mutter kam zu mir. Und mein Vater rauchte auf dem bordeaux-roten Ledersofa seinen Zigarillo.